gesprochen, wie wir gute Botschafter Christi sein können und auch darüber, wie schwierig das uns manchmal in einer konkreten Situation fällt. Und einige von euch haben ja dazu Beispiele aus ihrem eigenen Leben erzählt. Und heute möchte ich über den Stolz und den Hochmut reden. Und auch da tun wir oftmals schwer damit, das ich jedenfalls. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, dass weder Stolz noch Hochmut ins Repertoire eines guten Botschafter Christi gehört. Ganz im Gegenteil. Stolz und Hochmut sind vielmehr ein Hindernis dazu. Ihr kennt ja mittlerweile meine Art zu predigen und die Predigten aufzubauen und hoffe, dass ihr noch nicht völlig überdrüssig geworden seid. Ich nähere mich dem Thema jeweils, die ich im Gebet erhalte, erstmal mit einem leeren Blatt Papier, das habe ich letztes Mal, glaube ich, gesagt, und schreibe mir dann Stichworte dazu auf und die mir einfach zu diesem Thema dann in den Sinn kommen. Und als nächstes frage ich mich, was man wohl unter dem Begriff, ich habe ja meistens ganz kurze Predigttexte, ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, da drei Worte sind schon relativ viel bei mir, was man unter dem Begriff verstehen könnte. Und heute sind es Stolz und Hochmut und das noch ohne Bezug zur Bibel. Und Wikipedia ist dafür immer wieder eine gute Quelle. Und dort kann man lesen, was quasi vielleicht aus einer Art weltlichen Sicht unter einem Begriff zu verstehen ist. Also mache ich das auch, habe ich auch dieses Mal so gehalten. Und was lesen wir nun über den Stolz? Es ist Folgendes, ich zitiere das aus Wikipedia. Stolz von Mittelniederdeutsch, stolt gleich prächtig. Stattlich ist das Gefühl einer großen Zufriedenheit mit sich selbst oder anderen, einer Hochachtung seiner selbst, sei es der eigenen Person, sei es in ihrem Zusammenhang mit einem hochgeachteten bzw. verehrten Ganzen. Der Stolz ist die Freude, die der Gewissheit entspringt, etwas Besonderes, Anerkennenswertes oder Zukunftsträchtiges geleistet zu haben. Dabei kann der Maßstab, aus dem sich diese Gewissheit ableitet, sowohl innerhalb eines eigenen differenzierten Wertehorizontes herausgebildet sein, als auch gesellschaftlich tradiert sein. Im ersten Fall fühlt man sich selber bestätigt in seiner Weltanschauung, quasi ich bin stolz auf mich. Im anderen Fall sonnt man sich in der gesellschaftlichen Anerkennung. Ich bin stolz, was ich für die Stadt oder was ich für die Gemeinde oder was auch immer geleistet habe. Daraus folgt auch das Beispiel, dass der Stolz auf das eigene Land eher eine Art der Anerkennung darstellt, da der Einfluss eines Individuums auf den Zustand des eigenen Landes vernachlässigbar ist. Und Stolz, gemäß Wikipedia, ist eine sekundäre Emotion und entwickelt sich erst im Kleinkinderalter. Und die Gemütsbewegung wird durch eindeutige, in allen menschlichen Kulturen gleichartige Gesten und Gebärden, also vor allem aufrechter Körperhaltung, also nicht so stolze Menschen, zum Ausdruck gebracht und wird daher universell erkannt. Soweit die teilweise doch etwas schwülstige Beschreibung des Begriffs Wikipedia. Gemäß Wikipedia. Stolz ist also nicht nur etwas Negatives, sondern kann durchaus auch positive Aspekte beinhalten. Als unsere Tochter mittlerweile vor über 20 Jahren auf die Welt gekommen ist, wurde ich immer wieder gefragt, ob ich jetzt ein stolzer Vater sei. Und das war ja noch weit, muss ich ja leider sagen, noch weit vor meiner Bekehrungen. Ich hatte keine Ahnung, was Stolz im biblischen Zusammenhang bedeuten könnte. Aber ich habe die Frage schon damals jedenfalls nicht verstanden, was die Leute damit gemeint haben. Ich habe dann immer wieder geantwortet, dass ich überhaupt nicht stolz sei, sondern einfach nur dankbar dafür, dass sie gesund sei und auch meine Frau und dass eben alles gut gegangen sei. Und ich weiß auch bis heute nicht, worauf ich hätte stolz sein können eigentlich. Dankbar und glücklich, das hingegen ganz sicher. Und Kinder sind oftmals stolz auf etwas, das sie ganz neu gelernt haben. Ich spreche nochmal von Michelle, unserer Tochter. Ich erinnere mich noch ganz genau da an der Graswinkelstraße in unserer Wohnung an die ersten Schritte, wo sie, ohne dass jemand sie gehalten hat, da glaube ich etwa 1,5-2 Meter hat sie geschafft, oder von Akemi, also von meiner Frau zu mir. Und die hat richtig gern gequietscht vor Freude und vor Stolz, oder? Und das nenne ich einen unschuldigen Stolz, eine Freude darüber, dass sie, dass sein Kind etwas jetzt geschafft hat, was alle anderen um sie ja schon lange können. Aber das ist ja wirklich ein Milestone sozusagen im Leben eines Kindes. Und eben wenn es zum Beispiel geschafft hat, auf den eigenen 2 Beinen zu gehen, auch wenn es nur 1,5 Meter sind. Aber heute soll nicht von diesem unschuldigen kindlichen Stolz die Rede sein, sondern von unserem Erwachsenenstolz und dem Hochmut, der nur eine negative Bedeutung hat, im Gegensatz eben zum Stolz. Hochmütige Menschen fühlen sich anderen überlegen, weshalb auch immer, das bleibt meist ihr Geheimnis. Das heißt, sie erhöhen sich eigentlich selbst, heben sich über die anderen. Und in den Sprüchen Kapitel 16 sind im Vers 18 beide Begriffe vereint. Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Vor allem der zweite Teil dieses Verses ist genial auf dieser Erdwelt, oder? Hochmut kommt vor dem Fall. Auch wenn es diese Redewendung gebrauchen, ist er wahrscheinlich den wenigsten bekannt oder bewusst, dass sie dabei die Bibel zitieren. Die Luther-Übersetzung von 1912 übersetzt den Vers meines Erachtens noch etwas klar, das ist unten. Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz und Hochmut kommt vor dem Fall. Ich bin nun wirklich kein schadenfreudiger Mensch und wenn ich es wäre, wäre es nichts, worauf ich stolz sein könnte. Aber dieser Vers hat auch etwas Tröstendes für all jene, denen die selbst ernannten Herren und auch Damen dieser Welt, die uns vorschreiben wollen, was wir zu tun haben und auch vor allem was nicht, langsam aber sicher auf das Gemüt schlagen, denn am Ende wird Gottes Gerechtigkeit siegen. In Jesaja im Kapitel 2, in den Versen 11 bis 8, wird das noch ausführlicher beschrieben. Und diese Prophetie hat sich bereits teilweise erfüllt. Ihr merkt es dann, wenn ich es vorlese, wenn man nur an die Assyrer oder die Babylonier denkt. Aber teilweise steht ihre Erfüllung noch bevor. Die stolzen Augen der Menschen werden erniedrigt und der Hochmut der Männer wird gebeugt werden. Der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag. Denn es kommt ein Tag des Gerichts von dem Herrn, der Herrscharen über alles Stolze und Hohe und über alles Erhabene und es wird erniedrigt werden. Über alle hohen und erhabenen Zedern Libanons und über alle Eichen Baschans. Über alle hohen Berge und über alle erhabenen Höhen, über jeden hohen Turm und über jede feste Mauer. Über alle Tarsisschiffe, über alle köstlichen Kleinodien. Und der Hochmut des Menschen wird gebeugt und der Stolz des Mannes gedemütigt werden. Der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag. Und die nichtigen Götzen werden gänzlich verschwinden. Stolz und Hochmut sind unschöne, schlimme Sachen, weil sie unser Urteilsvermögen zu trüben vermögen und uns für Ratschläge taub machen und zu Überheblichkeit führen. Ihr kennt ja sicher Leute, die immer alles besser wissen und deshalb gar nicht zuzuhören brauchen, weil sie es eher schon, weil sie nichts lernen können von dem Gegenüber, wenn der was oder die was sagt. Stolze und hochmütige Menschen verlieren irgendwann auch die Achtung für ihre Mitmenschen. Auch Ungläubige haben Probleme, ihren Worten zu trauen, weil sie erkennen, dass sich bei solchen Menschen alles um sie selbst dreht. Und die Menschen, die selbst recht hochmütig und stolz sind, hassen die stolzen Gebärden und Handlungen anderer Stolzen. Das ist ja oft so, dass man, wenn man in den Spiegel schaut, das ist einem gar nicht so. Ein Spiegelbild gefällt einem meistens nicht so. Ich bin jetzt kein weder Psychologe noch Psychoanalytiker, aber einfach, ja, was ihr auch wisst, wahrscheinlich, dass viele solche hochmütige und stolze Menschen haben vielleicht irgendwie insgeheim, weiß nicht, ein Problem, fühlen sich vielleicht sogar minderwertig, wieso auch immer. Und dann kann dieses Stolz und Hochmut auch eine Art Abwehrstrategie sein, das zu über die eigenen Schwächen vielleicht zu überspielen. Und dann gibt es sicher Menschen, die einfach tatsächlich stolz und hochmütig sind und sich den anderen überlegen fühlen. Stolz und Hochmut zeigen zudem auch von einem Mangel an Selbsterkenntnis. Das heißt, dass wir unseren wahren Zustand nicht sehen. Stolz sieht dafür die Fehler der anderen, versucht aber niemals, sich mit den eigenen Schwächen auseinanderzusetzen oder sich mit den Schwächen der anderen zu identifizieren, also Empathie zu empfinden. Stolz ist auch nicht bereit, eben eigene Fehler und persönliche Verantwortlichkeit einzugestehen, sondern versucht, unter allen Umständen das eigene Verhalten, auch wenn es noch so offensichtlich falsch war, unter allen Umständen zu rechtfertigen und den anderen die Schuld zu geben, sie zu kritisieren und aufzuzeigen, warum sie im Unrecht sind. Demut, das ist das Gegenstück oder das Gegenteil von Stolz und vor allem Hochmut, öffnet uns dagegen die Augen, damit wir unsere Schwächen erkennen können. Wir sehen uns im Idealfall so, wie wir wirklich sind, mit allen Ecken und Kanten, mit allen Stärken und auch Schwächen natürlich. Stolz und Hochmut haben nichts Anziehendes oder Liebliches oder Schönes an sich. Das eigentliche Problem liegt darin, dass der Stolz und der Hochmut Gott quasi die eigenen Pläne unter die Nase halten. Ich könnte hier zum x-ten Mal aus Jakobus 4 die Verse 13 bis 15 zitieren. Da geht es wohl an, oder? Und wo die Leute dann sagen, was sie jetzt da machen in die Stadt gehen, um dort Geld zu verdienen, oder? Und aber Demut dagegen erwartet hoffnungsvoll Gottes handeln. Und sie glaubt daran, dass er gut ist, selbst in Momenten, in denen es vielleicht eben gerade nicht so danach aussieht. Und vertrauensvolles Warten, Geduld, Hoffnung und Ausstrecken nach Gott, das sind Eigenschaften, die einen demütigen, nicht einen hochmütigen, stolzen Menschen auszeichnen. Demut eben glaubt, wartet und hofft. Allem zum Trotz vielleicht auf den Gott, der lebt und der eingreifen wird zu seiner Zeit nach seinem Willen, so wie wir es auch gesungen haben und auf seine teilweise überraschende Art und Weise. Es gibt ja unzählige Bücher und Videos darüber, wie man zu sich selbst findet. Ich habe da ein bisschen recherchiert, ist ja wirklich eindrücklich, wie man sein Leben selbst erfolgreich in die Hand nimmt. Und gemeinsam sind fast all diesen Büchern und Videos, da gibt es ja auch viele auf YouTube, dass wir aufgefordert werden, uns nach innen zu uns selbst auszustrecken. Denn dort stecke die wirkliche Kraft, von der wir bisher einfach noch nichts gewusst hätten und die wir nun anzapfen könnten wie eine Ölquelle. Gott hat in den meisten dieser Ratgeber keinen Platz. Es gibt natürlich auch christliche Lebensratgeber, die dann einen ganz anderen Ansatz verfolgen. Aber bei den weltlichen Büchern und Videos, und das sind natürlich die überwiegende Mehrheit, und zudem jene mit den höchsten Auflagen, beziehungsweise mit den höchsten Klicks, das sieht man da am YouTube, geht es eben ohne Gott. Denn wir Menschen wollen einfach das Steuer selbst in der Hand haben. Ja, nicht die Kontrolle aus der Hand geben, was heute ironischerweise immer weniger möglich ist, denn wir werden quasi in allem, was wir tun, überwacht. Das war ja vor meiner Bekehrung genauso. Ich wollte mein Leben, meine Angelegenheiten selber im Griff und unter Kontrolle haben. Und zurückblickend muss ich sagen, ich habe es irgendwie gar nicht besser gewusst, oder? Ich hätte gar nicht gewusst, wem hätte ich sonst denn mein Leben anvertrauen sollen? Den Eltern, den Arbeitgeber, den Nachbarn oder keine Ahnung, oder? Ich habe es wirklich nicht besser gewusst, aber heute weiß ich es anders und besser und ich bin für die Gnade Gottes äußerst dankbar. Ich kann das ja gar nicht in Worten ausdrücken. Zu wissen, dass ich eben loslassen darf und kann und dass es ohnehin eine Illusion ist, die Kontrolle über sein Leben zu haben. Eben die Verse aus Jakobus 4 lassen wieder auch hier grüßen. Aber oft sind wir zu stolz, um das Steuer loszulassen. Immer mehr tun das zwar fast wortwörtlich da in ihren Teslas oder anderen Autos, die autonom fahren können. Aber im Gegensatz zu autonomen oder teilautonomen Autos, wie zum Beispiel auch meines, führt Gott uns nie in eine Katastrophe, wenn wir ihm das Steuer unseres Lebens überlassen. Sondern wir dürfen uns ganz auf ihn verlassen und können ihm voll vertrauen. Ich möchte nun aus dem Buch Gösta Berling von Selma Lagerlöf, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, eine Geschichte vorlesen, die, so glaube ich, gut zum Thema passt. Selma Lagerlöf ist eine der bekanntesten Schriftstellerinnen Schwedens und hat 1909, also schon ein paar Tage her, als erste Frau den Nobelpreis für Literatur bekommen. Sie verfasste vor allem geistliche, fantasievolle und heimatverbundene Werke und Kinderbücher. Darunter mein damaliges absolutes Lieblingsbuch oder Lieblingsgeschichte, aus dem unsere Lehrerin immer am Samstag, gingen am Samstag auch noch in die Schule, quasi in der letzten Stunde von 11 bis 12, bevor wir nach Hause konnten, vorgelesen hat. Und zwar, das kennt ihr wahrscheinlich auch, die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson. Der da auf den Wildgänsen durch die Welt gezogen ist. Aber in Gosta Berling, in diesem Buch, beschreibt sie einen sterbenden alten Bauern und ein alter Bauer in Höckberg, wahrscheinlich ist das ein Dorf in Schweden, liegt auf dem Totenbett, er hat das Sakrament bereits empfangen und seine Lebenskraft ist aufgezehrt und er muss jetzt sterben. Und rastlos wie jemand, der im Begriff steht, eine lange Reise anzutreten, lässt er sein Bett von der Küche in die Stube und wieder zurück bringen und auch hieraus kann man, so schreibt sie, mehr als aus einem schweren Röcheln erkennen, dass seine letzte Stunde gekommen ist. Um ihn herum stehen seine Frau, seine Kinder, sein Gesinde. Er war glücklich, reich und angesehen gewesen. Und sein Totenbett ist auch nicht einsam. Er ist in seiner letzten Stunde nicht von irgendwelchen ungeduldigen Fremden umgeben, sondern von seiner Familie. Und der alte Mann spricht von sich immer selber, als stehe er vor Gottes Angesicht und mit vielen Seufzen und bestätigenden Worten bezeugen die Umstehenden, dass seine Rede wahr ist. Ich bin ein fleißiger Arbeiter und ein guter Hausherr gewesen, sagt er. Ich habe meine Frau geliebt wie meine rechte Hand. Ich habe meine Kinder nicht ohne Zucht und Pflege aufwachsen lassen. Ich habe nicht getrunken. Ich habe die Grenzscheide nicht verrückt. Ich habe meinen Pferden, wenn es bergan ging, nicht die Sporen gegeben. Ich habe die Kühe im Winter nicht hungern lassen. Ich habe die Schafe im Sommer nicht mit ihrer Wolle herumlaufen lassen. Und um ihn her wiederholt das weinende Gesinde wie ein Echo. Er ist ein guter Hausherr gewesen. Ach, Herr Gott, er hat dem Pferd, wenn es bergan gibt, nicht die Sporen gegeben. Er hat die Kühe im Winter nicht hungern lassen. Aber ganz unbemerkt ist ein armer Mann zur Tür hereingekommen, um ein wenig Speise und Trank zu erbitten. Auch er hört natürlich die Worte des sterbenden alten Mannes und der Kranke beginnt wieder. Ich habe die Wälder urbar gemacht und die Wiesen ausgetrocknet. Ich habe den Pflug in geraden Furchen gezogen. Ich habe die Scheune dreimal so groß gebaut, zu dreimal mehr Saatkorn als zu meiner Väter Zeiten. Ich habe 3 silberne Becher von blanken Spezietalern, das sind Silbermünzen, machen lassen. Mein Vater ließ nur einen machen. Die Worte drangen eben, wie gesagt, bis an das Ohr oder beziehungsweise die Ohren des Fremdlings an der Türe. Er hört ihn von sich selber zeugen, als stünde er vor Gottes Thron. Er hört die Kinder und das Gesinde bestätigen, wiederholen, er fuhr den Pflug in geraden Furken, ja, das tat er. Gott wird mir schon einen guten Platz in seinem Himmelreich geben, sagte der Alte. Der liebe Gott wird unseren Herrn wohl gut aufnehmen, sagt das Gesinde. Der Mann an der Tür hört die Worte und Entsetzen ergreift ihn. Er tritt zu dem Kranken heran und ergreift dann seine Hand. Mein Freund, sagt er, und seine Stimme zittert vor Erregung. Hast du bedacht, wer der Herr ist, vor dessen Antlitz du bald treten sollst? Er ist ein großer Gott, ein mächtiger Gott. Welten sind seine Äcker, der Sturm ist sein Pferd. Große Himmel erzittern unter dem Gewicht seiner Fußtritte und du stellst dich ihm gegenüber und sagst, ich habe gerade Furchen gezogen, ich habe Rocken gesägt, ich habe Holz geschlagen. Willst du dich vor ihm rühmen und dich mit ihm messen? Du weißt nicht, wie mächtig der Herr ist, nach dessen Reich du ziehst. Der Alte reißt die Augen auf, sein Antlitz verzerrt sich vor Angst, sein Röcheln wird heftiger. Tritt nicht mit großen Worten vor deinen Gott, fährt der Wandersmann fort. Die Mächtigen auf Erden sind wie gedroschenes Stroh in seiner Scheune. Sein Tagewerk besteht darin, Samen zu säen. Er hat die Meere gegraben und die Berge aufgetürmt. Er hat die Erde mit Kräutern bekleidet. Er ist ein Arbeiter ohne Gleichen. Wirf dich in den Staub vor deinem Herrn und Gott. Wälze dich im Staube, bitte um Gnade. Demütige dich vor deinem Schöpfer, du Menschenseele. Die Augen des Kranken stehen weit geöffnet, doch seine Hände falten sich und sein Antlitz erhellt sich und der röchende Laut hält inne. Menschenseele, fliehende Menschenseele, ruft der Mann aus. So sicher wie du jetzt in deiner letzten Stunde, eigentlich letzten Sekunde, demütig vor deinem Gott, dich demütig vor deinem Gott niedergeworfen hast, so sicher ist, dass er dich als Kind auf seine Arme nehmen wird und dich in die Herrlichkeit seines Himmels einführen wird. Der Alte seufzt noch einmal tief und alles ist vorbei. Alle im Zimmer beten unter tiefen Seufzen. Als sie aufschauen, liegt der Bauer im tiefen Frieden. Seine Augen scheinen noch zu strahlen von dem Widerhall herrlicher Bilder. Sein Mund lächelt, sein Antlitz leuchtet. Er hat Gott geschaut. Genau. Soweit diese Geschichte. Hat mir überlegt, ob sie wirklich zum heutigen Thema passt. War dieser alte Mann, der sich da so gerühmt hat, hat er nicht vielleicht tief in sich drin gespürt, dass, wir wissen nicht, ob er stolz war oder nicht, vielleicht hat er tief in sich drin gespürt, dass er noch so viele in seinen Augen gute Taten und eindrückliche Werke aufzählen kann, auf die er vielleicht schon stolz war, aber dass es schlussendlich eben gar nicht auf so etwas ankommt. Eben, wir wissen nicht, wie es im Herzen des alten Mannes ausgesehen hat, und so können wir die Frage nicht beantworten. Wir wissen aber, dass der Unbekannte, der Fremde, ihn zum wirklich letztmöglichen Zeitpunkt gezeigt hat, worauf es wirklich ankommt, nämlich den Blick von sich oder Aufsicht auf die Größe Gottes zu lenken. Und so wie es eben aussieht, war der alte Mann über diese Aufklärung oder Belehrung durch den Unbekannten dankbar und hat seine Ruhe und seinen Frieden gefunden. Er hat gerade noch rechtzeitig das Steuer seines zu Ende gehenden Lebens loslassen können. Es kommt wieder darauf an, sich mit Leistungen vor Gott Geltung zu verschaffen, noch kommt es darauf an, die vorhandenen Leistungen zu leugnen oder klein zu reden. Das ist ja gar nicht der Punkt. Vielmehr besteht der Glaube darin, dass wir den Blick weg von uns und von dem, was wir gemacht haben, auf Jesus Christus richten und was er für uns getan hat. Und das hat er aus reiner Gnade gegeben. Und die gibt uns gerade darum so festen Boden unter die Füße, weil es eben nicht von dem abhängt, was wir für unsere Erfolge halten. Das ist ja ohnehin meist nur lächerliches Zeugs, ehrlich gesagt. Wie der alte Bauer, der sich vor dem Schöpfer des Universums rühmt, gerade Furchen gezogen zu haben. Selbst wenn wir alles erdenklich Gute vollbracht hätten und als Supermänner und Superfrauen dastehen würden, wäre das noch immer kein Grund, stolz oder gar hochmütig zu sein, weil wir bloß unsere Pflicht und Schuldigkeit getan hätten. Jesus sagt zu seinen Jüngern im Gleichnis vom Knecht, dem verschiedene Aufgaben übertragen wurden. Er musste zuerst dahin zu den Kühen gehen und zuerst Frühstück machen, dann zum Kühen gehen, dann am Nachmittag aufs Feld. Und als er dann vom Feld zurückkam, musste er zuerst für den Herrn kochen und dann erst konnte er für sich selbst noch etwas zubereiten und selbst essen. Jesus sagt in Lukas 17, Vers 10, so sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Nochmals zu Gnade, man kann dieses Gnadenangebot aber eben nicht in Anspruch nehmen, ohne zugleich den Stolz zu verabschieden, möglichst umweltverträglich zu entsorgen. Denn entweder setzen wir auf Gottes Gnade oder auf unsere Verdienste. Beides geht nicht, das passt einfach nicht zueinander. Was wir also unseren Werken quasi, diesem Konto gut schreiben, das geht zwangsläufig vom Konto der Gnade weg. Paulus bringt das im 2. Korintherbrief im Kapitel 10, Vers 17 auf den Punkt, da in einem kurzen Satz. Wer sich aber rühmen will, der rühme sich des Herrn. Alles andere ist Anmaßung, Selbsterhöhung, Dünkel oder was auch euch noch für Wörter in diesem Zusammenhang in den Sinn kommen. Vor dem aber bewahre Gott, der alle Zeit immer gescheiterte, gebeugte, aber niemals selbstgewisse, stolze und hochmütige aufnimmt, außer sie tun aufrichtige Buße. In Sprüche 16,5 lesen wir: Alle stolzen Herzen sind dem Herrn ein Gräuel, die Hand darauf, sie bleiben nicht ungestraft. Im Alten wie im Neuen Testament gibt es viele Geschichten, die von Stolz und Hochmut handeln und Gottes Abneigung gegen solche Einstellung oder solches Handeln. Er widersteht den Hochmütigen und wendet sich den Demütigen zu. Und wenn wir hochmütig sind, missachtet Gott vielleicht auch unsere Gebete. Wer sich selbst erhöht oder die Anerkennung anderer sucht, um sich stolz zu fühlen, schneidet sich oder begibt sich in Gefahr, Gottes Hilfe nicht in Anspruch zu nehmen. Wenn wir uns Ziele setzen und sie dann auch erreichen, könnten wir versucht sein, stolz zu werden und mit unserem Erfolg womöglich noch anzugeben. Dabei erliegen wir aber dem Grundlagenirrtum, dass wir unsere Erfolge hauptsächlich unseren eigenen Fähigkeiten zuschreiben. Eine derartige Haltung oder Auffassung missachtet die entscheidende Rolle, die Gott natürlich dabei einnimmt. Vielmehr sollten wir dankbar sein für all das, was Gott in unserem Leben getan hat, und im letzten Lobpreis- und Gebetsabend haben wir das Lieblingslied von Vernia gesungen. Und dort steht im Refrain auch, oder im Danken, denn im Danken, da liegt Segen. Dankbarkeit ist ganz wichtig. Ich möchte heute für einmal nicht mit einem Bibelvers oder einer Bibelstelle abschließen, sondern ich hoffe auch, dass ihr mir das verzeiht, mit einem Zitat von Ernst Hemingway, der sich selbst als Atheist bezeichnete und einmal gesagt oder geschrieben hat, dass alle denkenden Menschen Atheisten seien. Das folgende Zitat, wo es um Hochmut geht, hat aber geradezu einen christlichen Kern in sich, vielleicht unfreiwillig. Es hat nichts Edles, sich seinen Mitmenschen überlegen zu fühlen. Wahrhaft edel ist, wer sich seinem früheren Ich überlegen fühlt. Und ich möchte jetzt doch nicht mit dem Hemingway abschließen, sondern ich möchte dass Paulus das letzte Wort hat. Und das scheint mir passend zu dem Zitat von Hemingway zu sein, der aber das eben wahrscheinlich nicht so gemeint hat, der Hemingway. Paulus sagt im 2. Korinther 5,17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, was du alles für uns gemacht hast. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir unsere Leben, unsere Angelegenheit einfach in deine gnädigen Hände legen dürfen, Herr, und einfach gewiss sein dürfen, dass du für jedes Einzelne von uns einen guten Plan hast, Herr, und hilf uns in unserem Leben, in unserem Alltag, dass wir weder stolz noch hochmütig sind, sondern dass wir wirklich einfach Licht und Salz auf dieser Welt sein dürfen, und da haben Stolz und Hochmut keinen Platz. Herr, hilf uns in unsere Schwäche. Du kennst jedes Einzelne von uns, du kennst mich, du weißt, ja, wo wir in Gefahr stehen, vielleicht in Bezug auf Hochmut und Stolz, schwach zu werden oder ja, Schwäche zu zeigen. Einfach hilf uns auf dem Weg zur, ja, auf diesem Heiligungsweg, hilf uns einfach und zeig uns den Weg und gib uns die Kraft dazu. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Amen.